Schmerzmedizin konkret. Ein Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin.
Hallo und herzlich willkommen zu Schmerzmedizin konkret, dem Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin. Mein Name ist Silvia Maurer und ich bin wie immer Ihre Gastgeberin. Heute haben wir das Thema Autismus-Spektrum-Störungen. Was bedeutet das eigentlich? Ja, der Begriff Autismus, der stammt aus dem Griechischen und setzt sich zusammen aus den Worten Autos, was selbst bedeutet, und Ismus, was man mit Zustand oder Orientierung übersetzen könnte. Warum beschäftigen wir uns denn damit? Ja, die Autismus-Spektrum-Störungen sind gar nicht so selten und spielen im Alltag eine nicht unbeträchtliche Rolle. Aktuellen Schätzungen zufolge aus den Vereinigten Staaten liegt die Prävalenz dieser Störung im Bereich von 1 zu 36. Und das sind Schätzungen, die auf Kindern basieren im Alter von 8 Jahren. Jungs sind dabei 4-mal häufiger betroffen als die Mädchen. Insgesamt nimmt die Zahl der diagnostizierten Fälle zu. Das liegt zum Teil daran, dass diese Störungen durch frühkindliche Untersuchungen auch eher erkannt werden. Und das ist natürlich auch ganz wichtig für den weiteren Lebenslauf. Ja, was genau versteht man jetzt unter diesem Begriff Autismus-Spektrum-Störung? Wann sollte eine solche Störung diagnostiziert werden? Wann sollte man überhaupt daran denken? Und warum ist es eigentlich immer noch so schwierig, das herauszukriegen, ob jetzt jemand unter einer Autismus-Spektrum-Störung leidet oder nicht, und was bedeutet das im Alltagsleben für die Betroffenen, für die Angehörigen, aber auch in der medizinischen Behandlung? All das und vieles mehr erfahren Sie heute im Podcast Autismus-Spektrum-Störung, Diagnose und Ursache. Und ich freue mich, für dieses Gespräch unsere Expertin Frau Christina Marquas begrüßen zu dürfen. Frau Marquas ist Diplompsychologin und approbierte psychologische Psychotherapeutin, hat die Fachrichtung Verhaltenstherapie und hier insbesondere Schwerpunkt Autismus-Spektrum-Störungen. Und Frau Marquas, Sie haben unter anderem bei der Entwicklung und Durchführung des Gruppentrainings für Autismus im Erwachsenenalter mitgewirkt. Sie machen Fortbildungen für Kollegen und Kolleginnen, Sie sind Gruppenleiterin und noch vieles, vieles mehr. Ich freue mich ganz besonders, dass Sie da sind, liebe Frau Marquas.
Vielen, vielen Dank für die Einladung erstmal. Ich freue mich auch sehr, dass ich teilnehmen darf. Und Sie haben mich schon ganz ausführlich vorgestellt mit meiner Erfahrung. Freue ich mich auch sehr drüber, dass Sie da so recherchiert haben. Und ja, vor allen Dingen freue ich mich heute über das Thema so ein bisschen erzählen zu können, das etwas näher zu bringen, weil es mir wirklich eine Herzensangelegenheit ist, dieses Thema sichtbarer zu machen. Und damit Betroffenen und deren Angehörigen ja so eine Tür zu öffnen zur Behandlung oder zu einer Erkenntnis, warum sie vielleicht ein bisschen anders sind und ja bestimmte Lebenserfahrungen machen. Also ich bin ganz gespannt auf den Podcast heute mit Ihnen.
Ja, und ich darf gleich mal anfangen. Was ist denn eigentlich eine Autismus-Spektrum-Störung jetzt genau?
Also wenn wir jetzt so nach den Diagnosemanualen, die wir in Deutschland oder weltweit nutzen gehen, dann gibt es das ICD-10 und da findet man die Autismus-Spektrum-Störungen unter den tiefgreifenden Entwicklungsstörungen. Da finden wir verschiedene Diagnosen, die werde ich auch später noch benennen. Und dieses Diagnosemanual, da gibt es eine Neuauflage, das ICD-11, und da finden wir sie unter den neurologischen Entwicklungsstörungen. Das ist eigentlich viel passender, denn Autismus-Spektrum-Störungen, die haben einen bedeutenden neurologischen Anteil, den wir auch, wenn wir genau hinschauen und wissen, wonach wir schauen müssen, besser erkennen können im Alltag. Und diese Autismus-Spektrum-Störungen, das ist der Oberbegriff im ICD-11, so werden die dann alle genannt, ne? Das wird so zusammengefasst, da gibt es keine Kategorien mehr, die haben Kernsymptome. Und die Kernsymptome, die finden wir in der Kommunikation, in der Interaktion, das heißt so im sozialen Miteinander. Und wir gucken uns als dritte Ebene die sogenannten repetitiven Routinen an. Das heißt, die Personen haben Rituale. Der Alltag ist sehr ritualisiert, sehr strikt durchgeplant am liebsten. Und in diesen drei Bereichen finden wir eben verschiedene Symptome, die für die Patienten und ihr Umfeld zum Leiden, zu einer Beeinträchtigung führen. Das ist so ganz grob der Kern der Autismus-Spektrum-Störungen.
Jetzt haben Sie ja schon einiges genannt. Vielleicht bleiben wir doch gerade mal bei so ein paar Dimensionen Kommunikation. Was ist denn da so das Typische?
Also bei den Autismus-Spektrum-Störungen gibt es Kommunikationsbesonderheiten. Typisch, und ich nenne jetzt nur ja vielleicht eine Handvoll, ne? Es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Ebenen in der Kommunikation. Ganz typisch ist zum Beispiel, dass Menschen mit Autismus-Spektrum-Störungen Sprache eher wortwörtlich nehmen. Also die tendieren zu einem, das nennt man konkretistischen Wahrnehmen. Also die hören die Sachebene. Ne? Es gibt so für die Therapeuten unter uns Modell Schulz von Thun. Da gibt es 4 verschiedene Ohren. Und ein Ohr ist so die Sachebene. Ein anderes ist zum Beispiel die Appellebene oder eine Beziehungsebene. Selbstoffenbarung ist die 4. Ebene. Und AutistInnen, die hören vornehmlich auf der Sachebene. Weil die Ampel ist grün, verstehen die Ampel ist grün und da wird keine Kritik mitgehört, kein fahr doch mal los oder pass mal besser auf. Ne? Das ist eben bei sogenannten neurotypischen Menschen anders. Wir hören in der Regel den Appell oder den Beziehungsaspekt und wenn man auf der Kommunikationsebene wortwörtlich hört, hat man im Alltag viel, viel mehr Konflikte und da fängt so die Pathologie an, ne? Also da fängt das Leiden an. Ein anderer Bereich ist eben auch, dass Menschen mit Autismus-Spektrum-Störungen sehr, ja, sehr detailliert wahrnehmen. Das heißt, die hören das Wort und betten das nicht so in den Kontext ein. Das führt zu vielen Missverständnissen. Das führt auch dazu, dass die bestimmte Dinge ja später oder gar nicht verstehen. Und das Verständnis, es wird nicht so gut ja, generalisiert. Ne? Das heißt, wenn ich in einem Kontext gelernt habe, das bedeutet diese Formulierung hier, dann gelingt es oft nicht, die in einen anderen Kontext zu übertragen. Was auch typisch wäre, dass man bestimmte, und da gehen wir so ein Stück weit auch schon in die Interaktion rein, ne? Also dass Begrüßungen super schwierig sein können. Dass es für Menschen mit Autismus schwer ist, herauszubekommen, wann sage ich Hallo, wann sage ich Hi, wann sage ich Guten Tag oder wann stelle ich mich vor. Es gibt verschiedene Arten der Begrüßung. Und dann kann es zum Beispiel je nach Intelligenzniveau sein, dass ich E-Mails bekomme, in denen ich sowas wie so ein Telefongespräch, Guten Tag, ne? Herr so und so am Apparat, da merkt man dann, das hat mit der Kommunikation nicht so ganz geklappt. Ne? Je schlauer die Betroffenen, desto besser lernen die, wie man Sprache dann einsetzt. Aber diese Kommunikationshürden, dass man nicht so ganz versteht, was sagt der andere mir auf einer Ebene, die nicht im Sachtext vorkommt, das wäre so zusammengefasst ein Kern von Kommunikationsstörungen bei Autisten.
Jetzt gibt es ja auch im Bereich von Mimik und Gestik, das sind ja auch, sag ich mal, vielleicht eingeschränkte. Was können Sie uns denn da berichten?
Ja, das ist eins meiner Lieblingsthemen, weil das wirklich meines Erachtens eine der größten Hürden ist im Alltag für autistische Menschen. Da haben wir diesen neurologischen Aspekt, ne? Die Neurologie, also die Nerven machen nicht so ganz das, was sie tun sollen. Die Muskulatur, die Sendung ans Gehirn, die klappt nicht so ganz. Und das kann man unter anderem daran erkennen, dass die Mimik bei autistischen Menschen häufig ja verflacht ist. Also da passiert nicht so viel im Gesicht. Wir sehen nicht so viel vom Innenerleben der Betroffenen an der Mimik oder an der Körpersprache. Und andersrum kann es sein, dass die Betroffenen das bei ihrem Gegenüber auch nicht so wahrnehmen oder interpretieren können. Und damit, ne, wenn beides zutrifft, ist man sozusagen doppelt blind. Also man hat viel weniger Informationen vom Gegenüber, kann viel, viel schlechter einschätzen, mag die Person mich oder nicht, meint die es gut mit mir. Und auf der Seite der Betroffenen, und da sind wir in dem medizinischen Feld direkt in so einem, ja, ganz, ganz schwierigen Thema. Die Betroffenen, die sagen etwas auf der Sachebene, mir geht es total schlecht und wir können es von außen nicht so richtig einschätzen. Also die Mimik sendet nicht, boah, ich habe total Schmerzen, mir geht es wirklich richtig schlecht. Ne? Der Körper, die Gestik, die drückt das nicht aus. Die Stimmlage drückt es oft auch nicht aus. Die ist, also die Bandbreite der Intonation nennt man das, ist recht schmal. Das ist so ein bisschen manchmal roboterhaft oder hört sich gleichbleibend amüsiert, gelangweilt, gehetzt, wie auch immer an, leise, laut. Ne? Da ist wenig Spiel in der Stimme. Und dadurch läuft die Interaktion nicht so, wie sie soll. Das heißt, die Neurotypen, ne, also die mit der in Anführungsstrichen normalen Neurologie, hören etwas ganz anderes raus, weil die Mimik nicht zeigt, was gemeint ist, weil nicht das gesendet wird, was wir so erwarten würden. Und ein weiteres oder eine weitere Schwierigkeit in dem Bereich der Interaktion ist häufig auch die Alexithymie. Das ist ein Fachbegriff für Gefühlsblindheit. Und das ist auch etwas, davon sind viele Autistinnen betroffen, dass sie zum einen nicht so richtig wahrnehmen, was fühle ich. Das muss nicht immer 0 oder 100 sein. Ne? Also es kann auch sein, dass jemand so ein bisschen Schwierigkeiten damit hat. Oder es kann sein, dass jemand die Extreme spürt, also extrem glücklich oder wütend. Aber der Graubereich, die leisen Töne dazwischen, die werden nicht gefühlt. Und dann kann es sein, dass in der Interaktion Probleme entstehen, weil jemand überhaupt nicht einschätzen kann, finde ich das jetzt gerade gut oder nicht? Habe ich gerade Hunger oder ärgere ich mich oder langweile ich mich? Oder ja, ist da jemand vielleicht über meine Grenze gegangen? Und dadurch ja, wirken Betroffene im Kontakt häufig ja so eigenorientiert, lustorientiert, vielleicht auch, wenn man das so nennen darf, egozentrisch oder egoistisch. Und das führt zu bedeutenden Problemen im Kontakt. Und da hätten wir so die Interaktionsstörung als Kern.
Jetzt hatten Sie auch gesagt, dass viele eben diese repetitive Interessen und Verhaltensweisen aufzeigen. Vielleicht können Sie das nochmal näher erklären, was das bedeutet.
Ja, genau. Da haben wir die dritte Ebene, ne, auf der wir nach Symptomen suchen in der Diagnostik. Und diese, das nennt man repetitive Routinen, also immer wieder auf die gleiche Art. Da suchen wir Diagnostiker nach gleichbleibenden Abläufen. Die geben Menschen mit Autismus eine Sicherheit, eine Vorhersehbarkeit im Tag, sind aber nicht immer so funktional. Also das passt nicht immer so ganz. Und diese Rituale, das können zum Beispiel Hygiene- oder Ernährungsrituale sein. Und weil Menschen mit Autismus auch viele sensorische Besonderheiten haben, finden wir ganz häufig eine bestimmte Art zu frühstücken. Also das kann bedeuten, dass jemand seit Jahren ein Brötchen mit Butter und Käse, ein Brötchen mit Schinken und Butter isst. Und wenn diese eine Art von Gouda nicht da ist, von dieser einen Marke, dann wird gar nicht gefrühstückt. Das heißt, eine Hälfte muss so sein, die andere so und das wirklich an jedem Tag. Ein Extrembeispiel, was ich in der Praxis hatte, das war ein Mann, der seit dem Tod seiner Mutter jeden Tag Käsespätzle mit Leberkäse gegessen hat zum Abendbrot. Und dadurch hat er seinen Alltag strukturiert. Das heißt, er ist jeden Tag zum Metzger und hat Leberkäse gekauft, hat jeden Tag diese Spätzle, auch an Weihnachten, das habe ich ihn gefragt. Und da gab es keine Abweichung. Und da kann man sehr schön ablesen an dem Beispiel, was eine repetitive Routine ist. Ne, das muss zu einer bestimmten Zeit in einer bestimmten Form gekauft, konsumiert werden. Und das führt natürlich zu gesundheitlichen Folgen. Und da gibt es ganz viele unterschiedlich. Das können Routinen sein in der Art, wie man den Haushalt pflegt, in der Art, wie man sich ernährt, in der Art, wie man Wäsche aufhängt, wie man Kontakte gestaltet. Ne? Also das ist ganz unterschiedlich. Auch was weit verbreitet ist, eine selbe Abfolge von Apps, die man morgens durcharbeitet. Nachrichten sind da immer ganz beliebt. Ne? Und dann muss es wirklich komplett durchgezogen werden, das Programm. Und die Unterbrechung der Routine, die löst enormen Stress aus. Und das ist das Besondere, denn wir haben ja alle Routinen, ne? Dass die Unterbrechung wirklich so viel Stress auslöst, dass der Tag für manche schon gelaufen ist, wenn es morgens nicht die eine Sorte Gouda im Kühlschrank gibt.
Jetzt gibt es da ja auch sicher viele unterschiedliche Ausprägungen dieser Störung. Welche sind denn da wichtig?
Also wir haben auf der einen Seite, wenn wir jetzt so nach ICD-10 gehen, dann haben wir ja verschiedene Diagnosen. Diese Kategorien, die kann ich einmal beschreiben. Und dann haben wir bei den Ausprägungen verschiedene Schweregrade der Betroffenheit. Vielleicht fange ich mal mit der Betroffenheit an. Ich erkläre das gerne mit einem Puzzle mit 100 Stücken. Also wenn wir ein Puzzle haben mit 100 Stücken, dann können wir ab einer bestimmten Anzahl das Bild erkennen, was wir da puzzeln. Wenn wir das jetzt auf 50 Teile festsetzen, dann könnte man das auf die Diagnostik übertragen, so formulieren, bei 50 liegt sogenannt der Cut-off, ne? Ab 50 Puzzlestücken vergeben wir die Diagnose. Und es gibt aber 100 Teile und die 100 Teile, die können unterschiedlich kombiniert sein. Und dann schauen wir, wie viele Puzzlestücke bringt denn der Patient so mit und vergeben dann die Diagnose. Und die Puzzlestücke, die können unterschiedlich stark ausgeprägt sein. Das heißt, es gibt Menschen, vor allen Dingen, wenn es komorbid zum Beispiel noch eine ADHS gibt, die ja mit viel Flexibilität einhergeht, dann können die besser unterbrechen, die können je nach Intelligenz besser kompensieren, so dass die Puzzlestücke, die sie mitbringen, im Alltag nicht so stark, wie man das erwarten würde, zu Einschränkungen führen. Wenn man das jetzt so konsequent weiterdenkt, dann könnte man also auch sagen, dass eine Person mit 40 Puzzlestücken keine Diagnose bekommt, aber auch schon ordentlich Anteile mitbringt, die im Alltag relevant werden könnten. Aber man würde jetzt vielleicht noch nicht sagen, okay, das, ne, ist pathologisch. Und wenn eine Person 80, 90 Puzzlestücke mitbringt und die sind stark ausgeprägt, dann haben wir es häufig mit, das nennt man Teilhabebeeinträchtigung zu tun. Ne? Die Menschen können nicht so sehr an ihrem Alltag teilhaben wie Gleichaltrige. Die sind beruflich nicht so erfolgreich oder finden keine Freunde, keine Partnerschaft, können keine Familie gründen, können nicht so an Bildung teilnehmen wie andere Menschen in ihrem Alter. Und da gibt's wirklich bis hin zu Betroffenen, die starke Intelligenzminderungen haben, die viele verschiedene körperliche Beeinträchtigungen haben und damit in die Kategorie der Kanner-Syndrom-Betroffenen fallen, also häufig nicht verbalisierend, also nicht in Sprache sprechend, vielleicht eher so lautierend, summend, ne, aber nicht das, was wir unter Sprache so verstehen. Mit Intelligenzminderung, das ist so ein starker Schweregrad. Und dann gibt es aber auch Menschen, die so ein paar Züge haben. Und da haben wir ja eine leichte Betroffenheit. Und vielleicht an der Stelle so ein Hinweis. Häufig wird das sogenannte Asperger-Syndrom, was jetzt ja gar nicht mehr so gerne als Kategorie verwendet wird und mit dem ICD-11 auch entfällt. Das wird häufig in den Medien als leichte Form von Autismus dargestellt. Das stimmt so nicht. Also es gibt auch Menschen mit Asperger-Syndrom, hochintelligent, die meinetwegen 80, 90 Puzzlestücke mitbringen und dadurch sehr eingeschränkt sind und starke Beeinträchtigungen haben und trotz guter Intelligenz, guter Kompensationsfähigkeiten nicht ausreichend teilhaben können. Also mit Studienabschluss, Doktortitel, was auch immer, alleine zu Hause sitzen und nicht den Weg in den Job schaffen, weil sie so starke Einschränkungen in den drei Bereichen mitbringen, dass sie keine gute medizinische Behandlung bekommen, kein Bewerbungsgespräch überstehen, von Menschen abgelehnt werden, weil sie immer so falsch rüberkommen. Also ich hoffe, dass ich damit so einen Rundumflug durch den Schweregrad geben konnte.
Ich denke, jetzt haben wir ja auch doch bei diesem Schweregrad auch viel über ältere Kinder oder auch Erwachsene und Jugendliche gesprochen. Wie könnte man denn jetzt möglichst frühzeitig vielleicht auch so eine Störung bemerken bei Kleinkindern, bei Babys? Wie macht sich das denn bemerkbar? Worauf sollten Eltern zum Beispiel achten oder auch einen Kinderarzt ansprechen?
Ja, das macht sich sehr, sehr früh bemerkbar. Also ich greife nochmal auf die Diagnosen zurück. Es gibt so Vorhersagen, wann man welche Diagnose in der Regel feststellt. Also wir haben aktuell mit dem ICD-10 noch das Kanner-Syndrom, das Asperger-Syndrom und den atypischen Autismus und dann noch so eine Reihe, ne, phänotypischer und noch so eine Restekategorie. Und der Kanner-Autismus, der geht in der Regel mit einer Intelligenzminderung oder mit Entwicklungsverzögerungen einher. Das heißt, diese Form von Autismus fällt recht früh auf. Also in den U-Untersuchungen werden die Kinderärzte hoffentlich sehr schnell erkennen, Mensch, ne, die krabbeln nicht, die fangen nicht an zu sprechen, nehmen keinen sozialen Kontakt auf. dieses erste soziale Lächeln bleibt aus. Also das sollte aufgrund der Entwicklungsverzögerung unter 3 Jahre auffallen. Das ist so, ne, Pi mal Daumen die Regel, die man da setzt. Und das Asperger-Syndrom, das fällt häufig erst ab der Einschulung auf. Oft auch viel später. Also ich habe, also mein ältester Patient in der Diagnostik war 86 Jahre alt. Da fiel das erst auf, als die Ehefrau gestorben ist. Also je besser die kompensieren können, je schlauer, desto später kann das auffallen. Und beim atypischen Autismus, da haben wir auch die komplette Lebensspanne. Das kommt auch auf die Symptomatik an. Und wenn Eltern früh merken, Mensch, mein Kind ist irgendwie anders als andere. Hier läuft alles anders. Die Kinder, die haben zum Beispiel, also manchmal sogar schon in der Schwangerschaft, einen sehr gestörten Tag-Nacht-Rhythmus. Also die Babys im Mutterleib sind schon nachts aktiv und tagsüber ist Ruhe, ne? Und das setzt sich auch sofort. Also die Schlafstruktur kann über die komplette Lebensspanne gestört sein, dass die viel weniger, viel mehr Schlaf brauchen, zu ganz anderen Zeiten schlafen als andere Menschen. Und wenn man jetzt so auf diese, ne, das nennt man Triade der Symptome guckt, dann wird man ganz schnell merken, dass die Säuglinge schon anders kommunizieren. Also die, wie gesagt, zeigen nicht so dieses soziale Lächeln im 3. Monat. Ne? Die nehmen auch weniger Blickkontakt auf. Also die meisten Mütter und Väter freuen sich wahnsinnig, wenn das Kind sie fixiert und wenn das anfängt zu lachen und zu strampeln, wenn sie irgendeinen Quatsch mit dem Baby machen. Und das kann sein, dass das autistische Säuglinge eben nicht machen. Die reagieren weniger auf Kontaktangebote oder reagieren anders. Autismus geht mit sensorischen Besonderheiten einher. Das heißt, es kann sein, dass die Kinder Körperkontakt als schmerzhaft und unangenehm empfinden und dann schreien die und lassen sich kaum beruhigen. Das heißt, wir haben häufig Schreibabys oder Babys, die extrem ruhig sind, kaum reagieren. Das wären so 2 Extreme. Und im Laufe der Entwicklung beobachtet man, dass die Kinder sich, ja, oft atypisch entwickeln. Das heißt, die überspringen Schritte oder aber lernen sehr, sehr viel später. Ich habe eine Patientin, die mit 9 Jahren sprechen gelernt hat und sich dann prima sprachlich entwickelt hat. Aber das wäre so eine Auffälligkeit im Kanner-Syndrom, ne? Dass es viel, viel später geschieht, dass die ich, du, er, sie, es verwechseln, ne? Dass die nicht so einen Bezug zu ihrem Namen entwickeln. Dass die Wortneuschöpfungen nutzen, das haben wir bei Asperger ganz häufig. Und wenn man sozusagen Glück hat aus diagnostischer Perspektive, dann haben die extreme Interessen, die sogenannten Spezialinteressen, die zählen zu den repetitiven Routinen und die fangen sehr früh an. Das wäre dann im Kleinkindalter Interesse an Rädern, die sich drehen. Die Kinder nutzen Spielzeug nicht so, wie man das vermuten würde, die fahren nicht mit den Autos irgendwo lang und machen brumm, 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 sondern die reihen die auf, die drehen stundenlang an den Rädern, setzen sich vor die Waschmaschine und beobachten die Drehbewegungen, die stimulieren sich sensorisch, also die sorgen dafür, dass sie bestimmte Geräusche, Gerüche, haptische Eindrücke, ne, alles, was man so fühlen kann, erzeugen können und sind dabei nicht so in Kontakt. Also die benutzen zum Beispiel die Hände der Eltern, um etwas zu bekommen, aber suchen keinen Kontakt zu den Eltern, um zu kuscheln, um Freude zu teilen. Ne, das wären so, ja, erste Auffälligkeiten, bei denen man hellhörig werden sollte.
Und die findet dann so eine Diagnostik statt? Gibt es da irgendwelche speziellen Untersuchungen, die man dann anstellen sollte, müsste?
Ja, es gibt so eine, das nennt man S3-Leitlinie. Das ist eigentlich für alle Ärzte, Therapeuten so eine gute Orientierung, wie man mit bestimmten Dingen umgehen sollte, mit bestimmten Störungen. Und die S3-Leitlinie für Autismus-Spektrum-Störungen, die sagt so, jetzt sehen wir hier Symptome. Das Kind entwickelt keine Kontakte. Das Kind entwickelt sich anders als erwartet. Und dann müsste bei den kleinen Kindern zum Beispiel der Kinderarzt auf die Idee kommen, Mensch, das könnte doch mit Autismus zu tun haben. Und dafür müssen die sich aber gut genug auskennen, dass die dann auf die Idee kommen, weil es gibt ja auch noch 100.000 andere Erklärungen, warum jemand sensorisch irgendwie übersensibel ist oder nicht gerne kuschelt oder so, ne? Die Kinderärzte müssen auf die Idee kommen und dann schicken die Eltern mit dem Kind zu einem Psychiater, Neurologen oder Psychotherapeuten, der oder die sich mit Autismus-Spektrum-Störungen auskennt. Also der ADOS-Test ist einer der Tests, der dann durchgeführt werden sollte. Den führt man frühestens mit anderthalb, zwei Jahren durch. Das ist aber sehr früh. Also ich bin auch ADOS-Diagnostikerin. Man kann sagen, dass da ist noch viel Entwicklungsspielraum. Ne? Kinder haben einfach ein unterschiedliches Tempo. Aber dann gibt es so eine Abfolge von Tests, die man durchführen sollte, um Verhalten zu provozieren, was in dem Alter typisch wäre für neurotypische Kinder. Und dann beurteilt man, kommt das oder kommt das nicht und kann schon mal einen Verdacht aussprechen. Man macht Interviews mit den Eltern und führt so eine komplette Testbatterie durch. Das ist häufig erst im späteren Kindergartenalter der Fall, also 4, 5 Jahre da, wo es auf die Vorschule zugeht. Da kommen, wenn es jetzt nicht gerade ausgeprägtes Kanner-Syndrom ist, die Ärzte auf die Idee, Mensch, das ist irgendwie anders und da sollten wir mal gucken, wo es herkommt. Oft werden dann die Eltern zu Ergotherapeuten, Physiotherapeuten geschickt, dass die dann Teilsymptome, also einzelne Puzzleteile des Störungsbildes behandeln lassen, dass da gefördert wird. Das ist auch sinnvoll. Und oft durchlaufen die Eltern so einen längeren Prozess, weil die Eltern sehr viel intensiver und früher wahrnehmen, da stimmt irgendwas nicht mit meinem Kind. Und die Eltern mit ihrer Belastung, die hartnäckig dranbleiben, die kommen deutlich früher zu einer Diagnose, weil die immer wieder beim Arzt stehen und sagen, Mensch, ne, da ist aber was. Und der Kinderarzt überweist dann an die entsprechenden Fachärzte oder Psychotherapeuten, die das erkennen und diagnostizieren können.
Jetzt, wenn jetzt das im Kindesalter nicht diagnostiziert wird, und Sie haben ja auch gesagt, Sie haben auch Erwachsene, der Mann, der mit 86 zum ersten Mal diagnostiziert wurde, wie macht sich das denn bemerkbar im Erwachsenenalter? Also wie kommen die durchs Leben?
Also das Spektrum ist sehr bunt und ich kann immer wieder nur sagen, darauf aufmerksam machen, dass Autismus eine Normvariante ist. Also es kommt auf die Anzahl der Puzzlestücke an, mit denen man durchs Leben geht. Und wenn jetzt jemand in der Kindheit nicht erkannt wird, aber betroffen ist, dann kann das sein, dass die Person, wenn sie jetzt Glück hat, ne, dann ich hatte gestern eine Gruppe von autistischen Müttern mit autistischen Kindern. Und die haben alle gesagt, sie wünschen sich aufs Dorf zurück. Auf dem Dorf, wo man einfach rausgeht und Kontakt hat. Und es ist irgendwie gesetzt, dass man im Dorfverein XY alle trifft und nichts organisieren muss. Dann kann das sein, dass die bis zu einem, das nennt man Übergangssituation, dass die bis zu einer Übergangssituation, wie zum Beispiel von der Schule in die Ausbildung oder Schule ins Studium, dass die irgendwie mitlaufen. Dann haben die Betroffenen eine dominante Freundin oder einen dominanten Freund, die sagen, wo es lang geht, was man machen soll, und die nehmen die mit. Und dann sind die immer ein bisschen anders, weniger sozial aktiv, haben vielleicht so ein paar schrullige Routinen oder der Freundeskreis oder die Klasse amüsiert sich, weil die nicht immer direkt verstehen, was los ist, ne? Und das Wort wörtlich nehmen. Und dann laufen die aber relativ unauffällig durch, in der Regel, bis die selber ins Studium gehen oder eine Familie gründen. Und auf der anderen Seite, und das wäre jetzt das typische, stärker ausgeprägt, nicht so gut kompensiert, fallen die Betroffenen dadurch auf, dass sie immer wieder in Konflikte geraten. Also die haben Stress mit Mitschülern, mit Lehrern, mit Kollegen, sind aber selbst der Auffassung, Mensch, was wollen die von mir? Ich mache doch alles richtig. Ich gebe mir so eine Mühe, alles zu beachten, höflich zu sein. Und trotzdem werde ich abgelehnt oder komme immer wieder in komische Situationen oder ich schaffe es nicht in eine Gruppe rein. Ich gebe mir wahnsinnig viel Mühe, im Studium zum Beispiel. Und nach 3 Wochen haben sich irgendwie alle gefunden, unternehmen was. Und dann bin ich die Einzige, die außen vor ist und wieder den Anschluss verloren hat oder gar nicht erst gefunden hat. Oder die beginnen einen Job, sind da bei guter Begabung wirklich, also hervorragend fachlich, aber im Team purzeln die sozusagen die Hierarchie runter und sind dann ganz schnell im Aus, kriegen Konflikte mit Chef oder Chefin und Kollegen und verstehen gar nicht so richtig, warum. Und dann entwickeln die in der Regel Folgestörungen, Depressionen, Ängste, zwanghafte Tendenzen. Und damit stellen die sich bei Therapeuten vor. Also die kommen mit wahnsinniger Erschöpfung in die Therapie und sagen, Mensch, ne, ich kann nicht mehr, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Und wenn die dann Glück haben und einen Therapeuten erwischen, der sich mit Autismus auskennt, dann kommt der auf die Idee, da liegt ja was drunter und das erklärt diesen Verlauf. Und das ist so ein, ja, ein ganz häufiger Verlauf, dass es irgendwie sozial nicht gut klappt, fachlich schon eher. Und dass bestimmte Dinge, die man so für selbstverständlich erachtet, Hygiene, Umgang mit Geld in einem bestimmten Alter, ja, da hakt es anhaltend und dadurch entwickeln Betroffene Konflikte.
Jetzt hatten Sie gesagt, Sie haben eine Gruppe Mütter mit Autismus-Spektrum-Störung und die Kinder, die auch diese Autismus-Spektrum-Störung haben. Das heißt, man vermutet da wahrscheinlich ja auch eine genetische Ursache, ne?
Genau, also in der Ursachenforschung ist man noch ganz fleißig unterwegs und auf der Suche und es gibt ganz, ganz viele Aspekte, die mitgedacht werden. Und der einzig feste Anteil, der wissenschaftlich sehr gut untersucht ist, ist die Genetik. Also wir wissen, dass Autismus-Spektrum-Störungen vererbt werden. Das heißt jetzt nicht, wenn Vater oder Mutter Autismus betroffen sind, dass die Kinder das zu 100% auch sind. Ne? Es kommt immer wieder auf diese Puzzlestücke an. Und es gibt ja zwei Elternteile, die ein X und ein Y mit reingeben können. Das heißt, wir haben da ja eine unterschiedliche genetische Mischung. Also man spricht auch von einem genetischen Load. Und je nachdem, wie ausgeprägt dieser Load ist, sind die Kinder entsprechend betroffen. Man weiß, dass in Familien, in denen autistische Mitglieder unterwegs sind, die, das nennt man Prävalenz, ne, das Vorkommen von Autismus erhöht ist. Und meine Alltagsbeobachtung ist, dass wenn man Betroffene in der Familie hat, dass dann auch andere Familienmitglieder, die keine Diagnose haben oder bekommen würden, Ähnlichkeiten aufweisen. Das heißt, auch die haben Puzzlestücke. Manchmal ist das von Vorteil, manchmal nicht so, die sie mitbringen. Und hier auch wieder die Anzahl der Puzzlestücke sorgt dafür, ob man Probleme im Leben entwickelt oder nicht. Und die Mütter mit den autistischen Kindern in meiner Gruppe, die sind wirklich so ein Prototyp für den weiblichen Autismus. Denn ganz oft sind es die Kinder, die auffallen, die werden diagnostiziert und dann gehen die zum Beispiel in so ein Autismus-Therapiezentrum und irgendwann sagen die Therapeuten, Mensch, ne, also wem ähnelt ihr Kind denn da besonders oder kennen sie das auch in der Familie? Und dann kommen zum Beispiel die Mütter und sagen, nee, eigentlich ist das genau wie bei mir. Ne? Das war nur nie ein Thema, weil, keine Ahnung, die Eltern so gute Strukturen geboten haben und auf dem Dorf gelebt und viele Freiheiten oder immer so nett gewirkt, ne, dass die Lehrer gute Noten gegeben haben. Und dann kommen die irgendwann in die Diagnostik und stellen fest, boah, ne, ich bin auch betroffen. Und das ist der Grund, warum ich so erschöpft bin oder warum bei uns in der Familie alles so anders läuft.
Jetzt gibt es ja immer wieder so Patienten, die sagen, ich habe diese Störung durch eine Impfung bekommen. Was halten Sie denn davon?
Das ist totaler Quatsch. Also das kann man mit Sicherheit sagen und da, also ne, muss man auch sagen, dass aktuell in den USA da ganz viel kaputt gemacht wird, was wir jahrelang transportieren, beforschen. Die Impfung hat mit dem Autismus nichts zu tun. Es gibt keinerlei Nachweise dafür, dass Impfschäden zu Autismus führen. Was aber eine Tatsache ist, und das ist interessant, in der Sichtbarkeit der Symptome, habe ich ja eben schon gesagt, da gibt es besonders interessante Zeitabschnitte. So um die 3 Jahre haben wir einen und dann haben wir in der Schulzeit einen. Und man weiß, dass bestimmte Entwicklungsschritte in einem Lebensalter sich vollziehen, die wir dann beobachten oder eben bei Autistinnen nicht beobachten. Und Kinder werden in den ersten 3 Lebensjahren in der Regel ordentlich durchgeimpft. Das heißt, da, wo die besonders große Entwicklungssprünge machen, da haben wir auch die Impfphase besonders intensiv. Und dann kann man zu der Fehlannahme kommen, dass wenn das Kind jetzt rund um das erste Lebensjahr ordentlich geimpft ist, dass es dann, nachdem es vielleicht dieses typische Impffieber hatte, auf einmal ganz anders sich verhalten hat. Und das ist so eine, das nennt man Koinzidenz, ne? Das ist ein Zufall, dass man gleichzeitig in dieser Phase diese beiden Beobachtungen macht. Aber der Impfstoff an sich hat überhaupt nichts mit Autismus zu tun. Das ist vererbt, das ist eine neurologische Geschichte. Und die Kinder, die haben so oder so diese andere Entwicklung. Wenn die zeitgleich mit was zu kämpfen haben, eine Belastung, dann kann es sein, dass die weniger Energie haben fürs Kompensieren, fürs Dranbleiben, fürs, geduldig ertragen, ne? Dass die das Fass läuft dann über, weil sie gerade im Immunsystem mit was anderem kämpfen. Das könnte man vielleicht so erklären. Aber der Rest ist sehr schädlich für die autistische Community. Das sind sehr schädliche Behauptungen, die dazu führen, dass die Betroffenen keine Hilfe bekommen oder dass man auf völlig falschem Wege versucht, die zu therapieren mit Ernährung und irgendwelchen Zusatzstoffen oder was auch immer, ne, die nachweislich alle keinen Effekt haben. Keinen ausreichenden Effekt.
Ja, ich glaube, das ist auch, wie Sie gesagt haben, durch das, was gerade aus USA kommt, nochmal ganz wichtig, dass wir da auch nochmal drauf aufmerksam machen, ne, mit den Impfschäden. Das ist ja leider oft wieder in den Medien. Und ich glaube, das ist auch für die Betroffenen eine wichtige Information. Jetzt noch eine letzte Frage. Gibt es etwas aus Ihrer Sicht, was wir noch vergessen haben, was ganz wichtig wäre in der Diagnostik und in den Ursachen von Autismus-Spektrum-Störungen?
Also was mir persönlich ganz wichtig ist, ich arbeite in der Praxis sehr viel mit hochbegabten AutistInnen. Und ganz wichtig finde ich den Einflussfaktor der Intelligenz. Also die macht eine ganze Menge aus, ne? Wer sehr schlau ist, kann super kompensieren und fällt dadurch erstmal weniger auf. Die Kernfamilie wird aber in der Regel dann ein sehr erschöpftes Kind erleben, was nicht mehr kompensieren kann, weil die Energie zu Hause nicht mehr reicht. Und dann haben wir Menschen, egal ob jetzt Kinder oder Erwachsene, die in einem bestimmten Setting wunderbar funktionieren, sich anpassen, maskieren, unterordnen und zu Hause keine Kraft mehr dafür haben und sich da sehr autistisch verhalten. Das heißt, in der Autismusdiagnostik muss man immer so einen Kompensationsfaktor mitdenken. Also wie schlau sind meine Patienten? Wie viel können die darüber kompensieren? Wie sind die Strukturen? Also gibt es sehr engagierte Eltern, die viel abpuffern, die sozusagen die Therapeuten ihrer Kinder sind und mit denen schon ganz viel trainieren, was sonst die TherapeutInnen machen würden, ne? Das ist ein Aspekt, der mir wichtig ist, mitzudenken, weil das setzt die Hürde der Diagnose runter. Also dann bekommen auch Menschen mit 40 Puzzleteilen eine Diagnose und Hilfestellung, die sie auch dringend brauchen, obwohl sie nicht durchgängig auffallen als eingeschränkt oder pathologisch.
Ja, das waren ja sehr viele Informationen, liebe Frau Marquardt. Und ich fasse es mal ganz kurz nochmal zusammen. Also Autismus-Spektrum-Störungen sind tiefgreifende Entwicklungsstörungen. Sie sind genetisch verursacht, sagen wir mal. Impfschäden kann man ausschließen. Die haben damit überhaupt nichts zu tun, dass da eine Autismus-Spektrum-Störung stattfindet. Was noch wichtig ist, ist vor allen Dingen, wie sich das ausprägt. Und da sind einmal die Kommunikation. Also die können nicht auf die Beziehungsebene gehen. Sie hören auf der Sachebene nur. Also die Ampel ist grün, dann ist die Ampel grün und sonst nichts. Und auch in der Gestik und in der Mimik sind sie eingeschränkt, also können oft ihre eigenen Gefühle nicht zeigen, können aber auch im Gesicht der anderen die Gefühle gar nicht interpretieren. Und was noch, glaube ich, ganz wichtig ist, sind diese Rituale, die unbedingt stattfinden müssen, damit das Leben überhaupt funktionieren kann. Das sind jetzt mal so ganz wichtige Sachen. Bei Kindern und Babys kommt es teilweise schon dazu, dass man einen Hinweis bekommt, dass eben eine Störung vorliegt. Da wäre der Schlafrhythmus zu nennen. Die Babys, selbst die Säuglinge, kommunizieren schon ganz anders. Das Lächeln bleibt aus, so das 3-Monats-Lächeln, auf das sich die Eltern immer so freuen. Also so solche Dinge, die sind dann eigentlich wichtig und die sollte man auch dem Kinderarzt dann mitteilen und dann kann man über bestimmte Tests das diagnostizieren. Diese Tests, hatten Sie gesagt, sind so im Alter zwischen 1,5 und 2 Jahren höchstens möglich, aber oft werden sie dann erst so im Kindergartenalter, also ein bisschen später, bevor die Kinder in die Schule kommen, durchgeführt. Ja, das war nochmal eine ganz kurze Zusammenfassung. Sie haben uns ja sehr, sehr viel Information gegeben. Liebe Frau Markwart, nochmal ganz herzlichen Dank dafür.
Ja, ich bedanke mich für die Gelegenheit, für die Community, da so ein bisschen Sichtbarkeit schaffen zu können. Herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, damit sind wir jetzt für heute erstmal am Ende. Das war der Podcast zum Thema Autismus-Spektrum-Störung, Diagnose und Ursachen. Wir haben vieles gehört über die Diagnose, über die Ursachen. Und wie wichtig es ist, diese Störung zu erkennen, weil das auch ganz wichtig ist für die Betroffenen und auch für die Angehörigen, wie man damit umgeht. Aber was passiert, wenn man jetzt nur die Diagnose hat? Welche Behandlung gibt es? Wie sieht es denn damit aus? Wer behandelt? Wann und was? Sind es die Ärzte, Psychotherapeuten, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten? Und da gibt es natürlich auch Begleiterkrankungen, Sie haben ja schon einige erwähnt, unter anderem auch ADHS. Und dann ist natürlich jetzt gerade für uns Schmerztherapeuten, zu denen ich ja gehöre, wie sieht es denn aus mit Schmerzen? Wie erleben diese Menschen Schmerzen? Und auch all das müssen wir natürlich auch nochmal besprechen. Und das werden wir in dem Podcast Autismus-Spektrum-Störung, Begleiterkrankungen und Therapie besprechen. Aber es gibt noch viele weitere interessante Themen in unserem Podcast Schmerzmedizin konkret und die können Sie alle in der Mediathek finden. Und für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ist es noch wichtig, der Podcast Schmerzmedizin konkret erscheint alle 14 Tage donnerstags. Hören Sie rein, sagen Sie es weiter. Fürs Erste bedanke ich mich ganz herzlich bei allen, die uns zuhören. Bleiben Sie gesund, schalten Sie wieder ein, wenn es heißt Hallo und herzlich willkommen zu Schmerzmedizin konkret, dem Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin.
Haben Sie Fragen oder Anregungen zu diesem Podcast? Wir freuen uns über Ihre Nachricht per WhatsApp als Text, Sprache oder Video an die Nummer 0151 2810 26 35 oder schicken Sie uns eine E-Mail an info-podcast@dgschmerzmedizin.de. Alle Infos finden Sie auch noch einmal in den Shownotes.